HR-Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle und einem Mann, der 1989 einen großen Hit hatte.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungenwund nach deinem weißen Leib, du.
Der Erdbeermund, die erste Single des Projektes Culture Beat aus Frankfurt. Geschrieben und produziert von Thorsten Fenslau, Nosi Katzmann und Jens Zimmermann und gesprochen vom damals 20-jährigen Nachwuchskünstler Jofa Nelson. Die Single war 18 Wochen in den deutschen Charts, 3 Wochen in den englischen und auf Platz 1 in Frankreich. Der Erfolg bedeutete für Jofa Nelson Bühnen- und Fernsehauftritte rund um die Welt und den Anfang einer Karriere, die bis heute andauert. Das feiert er mit seinem neuen Programm »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund«, das in dieser Woche Premiere hatte. Witzig bis kritisch, mit Texten und Liedern von Politik bis Erotik. Zum Beispiel über ein altes Ehepaar, das eben diese Erotik noch immer ebenso hingebungsvoll pflegt wie die Liebe und die Zärtlichkeit. Und gleich hinterher wird das warme, heimelige Gefühl wieder komplett zerstört mit diesem Chanson.
Jedes Jahr an unserem Kennenlerntag geh ich mit dir auswärts essen, zum Italiener in die Fußgängerzone. Ich hab es auch schon mal vergessen. Am Samstag gehen wir mit Freunden zum Bowling, am Dienstag ist unser Kinotag. Am Montag und Mittwoch gehst du abends zum Sport, am Donnerstag macht jeder, was er mag. Du findest es schön, dass wir uns so gut ergänzen, du sagst Partnerschaften wie unsere halten statistisch am längsten. Und trotzdem möchte ich bitte lieber nicht bleiben. Und ich kann mich schon jetzt für diesen Satz nicht leiden. Und trotzdem möchte ich bitte jetzt lieber gehen. Und ich kann selbst nicht sagen, warum. Und ich kann mich selber gar nicht verstehen.
Lieber nicht bleiben. Aus dem neuen Programm von Jofa Nelson zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und weil wir per Du sind, sind wir auch in diesem Gespräch dabei geblieben. Jo, dieses, das Schöne, das Sanfte, das Romantische, Lieben und Feiern und dann aber auch immer wieder brechen und auf den harten Boden der Wirklichkeit aufschlagen lassen. Ist das sowas wie dein Markenzeichen? Ein roter Faden, der sich durch diese letzten 30 Jahre zieht?
Ich glaube ja. Mein erster Berufswunsch in dem künstlerischen Bereich war ja, Dramaturg zu werden. Und ich war Dramaturgieassistent eine ganze Weile am Schauspielhaus in Frankfurt. Und ich glaube, diese Lust an einer guten Dramaturgie, die zeigt sich daran. Also, dass ich sehr genau weiß auch inzwischen, dass man Leute erstmal öffnen muss, auch für sich einnehmen muss, um ihnen dann die bitteren Pillen zu verabreichen. Und als Regisseur, der ich ja nun auch bin, ist das auch definitiv ein Markenzeichen und das wird auch von Kollegen so wahrgenommen. Und ich bin da inzwischen aber sehr stolz drauf auch, dass mir das gar nicht schwer fällt, aber zum Beispiel viele Kollegen mich als Dramaturg im Endeffekt engagieren, weil sie sagen, ich guck mal, ich habe das und das und das und das, wie ordne ich denn das an? Und das ist für mich wie Spielkarten legen, so und jetzt ist das Puzzle fertig. Ja.
Als du diesen Riesenhit hattest mit dem Erdbeermund, da warst du gerade mal 20. Wie hast du diese Zeit damals erlebt? Also war das so, wie sich viele das vorstellen, so ein Wirklichkeit gewordener Traum vom Starleben?
Also da für mich ja nie ein Traum, Popstar zu werden war, sondern ich wollte von Anfang an Kabarett machen. Ich wollte singen und Kabarett machen. Von daher war das für mich relativ fremd und ich weiß auch immer noch die Betreuer von CBS, die dann oft mit mir rumreisten für Fernsehtermine und so, die waren immer ganz irritiert, dass ich keine Sonderwünsche hatte, sondern sagte, ja, ich nehme Wasser. Ja, und und die führten mich dann immer aus und ich sagte, ach, jetzt sehen, könnten wir jetzt bitte da wieder ins Hotel gehen? Ja. Und ich war vollkommen pflegeleicht. Und weil ich immer dachte, ja, ich finde das alles schön. Und im Nachhinein, was ich immer sehr mochte, waren die Fernsehstudios. Ich mochte es total gerne, mit der Kamera zu arbeiten, weil die Kameramänner mich mochten, weil ich jemand war, der was anbot. Und das vermisse ich auch ein bisschen. Das ist ja fast wie eine Liebesbeziehung, wenn man in der Fernsehkamera arbeitet. Und das ist großartig. Das hat viel Spaß gemacht. Ansonsten fand ich das immer ziemlich albern. Diese ganze Atmosphäre da auch natürlich. Ach ja, ich fand's übertrieben. Find's auch heute noch übertrieben.
Und war das irgendwie schwierig, danach sozusagen wieder zurückzugehen, ganz von vorn anzufangen, auf den sprichwörtlichen Kleinkunstbühnen?
Nee, überhaupt nicht. Ich war einfach unheimlich dankbar, dass ich so viel Vorschusslorbeeren in Presse und Fernsehen und Bekanntheit hatte, um eigentlich dann schon auf einem sehr hohen Niveau als Anfänger in der Kleinkunst sofort sehr wahrgenommen zu werden. Das hat mir unheimlich genutzt. Ich war lange Zeit nicht so erpicht darauf, dauernd auf den Erdbeermund angesprochen zu werden, weil mir war das ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, aber aus einer gewissen Überheblichkeit des 20- bis 30-Jährigen, der nicht kapiert hat, dass das schon etwas sehr Besonderes war, dass das ja ein Vorreiter für eine ganze Musikrichtung war. Und das thematisiere ich jetzt ja auch im Programm, dass das erst in den späteren Jahren gekommen ist, dass ich das unglaublich als Geschenk inzwischen empfinde, mit einem Lied Teil von ganz vielen fremden Biografien zu sein. Und dass Leute dann eben kommen und mir ihre Geschichten erzählen, wie da habe ich meine Freundin zum ersten Mal geküsst bei dem Lied oder oder das lief immer, wenn ich Sex hatte. Das wird tatsächlich auch. Ja. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, darauf was zu antworten. Aber gut. Ja, aber das ist toll. Ja.
Dieses neue Programm, wie bist du da rangegangen? Weil ich stelle mir vor, 30 Jahre zusammenzufassen, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Also wie hast du da überhaupt eine Auswahl getroffen?
Also um dieses Programm, sagen wir mal so, der Aufhänger war ja immer, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Mhm. Und mich haben schon natürlich zum 25-jährigen Bühnenjubiläum alle gesagt, Mensch, mach doch mal ein Programm um den Erdbeermund. Und da habe ich immer gedacht, ja, was soll denn das werden? Eine erotische Lesung oder so, ja? Und dann sah ich dann immer so leicht kahlköpfige Mimen, die dann so sabbernd über jungen Mädchenschenkel Reime dann da vortragen. Da dachte ich so, boah, nee, das will ich nicht. Und nur das Lied als Selbstzweck wollte ich auch nicht benutzen. Und dann im Endeffekt kam es, weil Rainer Bielfeld, der mich lang begleitet hat, der ein wunderbarer Komponist ist und sehr viele Lieder wieder schreibt und jetzt wieder selber auf die Bühne geht, der hat ein Best-of gemacht. Und dann saß ich entspannt im Holzhausen-Schlösschen bei seinem Konzert und dachte, sag mal, ich bin doch blöd. Ich mache einfach ein Best-of-Programm. Das ist ja dann auch keine Mogelpackung, weil mit dem Lied, mit Erdbeermund, fing alles an. Ich kann das performen, alles gut. Und dann suche ich mir das Schönste aus. Naja, und wie es dann so ist, ich suchte in den alten Sachen und hatte dann aber plötzlich viel mehr Lust, wieder neue Sachen zu machen. Und so ist jetzt eigentlich ein Best-of-Programm entstanden, das nur aus einem Drittel alten Material und zwei Drittel neuen besteht.
Ja. Es gibt in diesem neuen Programm unter anderem einen Song über Mr. Ugly, einen äußerlich eher wenig ansprechenden Mann, der aber so zauberhaft ist, dass dieser Song eine ganz große Liebeserklärung wird. Geschrieben von einem eher unbekannten Jazzer namens Norman Mapp. Aretha Franklin hat es mal gesungen, auch Randy Crawford. Mhm. Wie findest du sowas?
Ich höre natürlich ganz viel Musik privat und ich habe lange Jahre jeden Monat mir einen Lieblingssampler gemacht. Also aus den CDs, die ich in diesem Monat gekauft habe, Lieder gehört habe und habe die mir einfach auf Playlists gelegt und dann auch, wie man das noch so machte, CDs gebrannt. Und es gab dann einen ganzen Freundeskreis, der sagt, wann kommt denn die neue CD raus?
So wie früher mal so Mixtapes.
Genau, ne? Mixtapes, die Mixtapes weitergeführt. Inzwischen sind es halt Playlists. Und so gehe ich inzwischen auch ran, wenn ich ein neues Programm mache, dass ich wieder ganz intensiv anfange, Musik zu hören. Ich habe alle meine CDs digitalisiert natürlich. Und wenn mir eins gefällt, dann schiebe ich es einfach rüber in diese Playlist. Und die Playlist ist halt Erdbeermund, die existiert jetzt seit einem halben Jahr. Und dann ist irgendwann eine Anzahl drin und dann dünnst du aus und dann bleiben so die Lieblingslieder übrig. Und das finde ich immer den großen Vorteil von Jubiläumsprogrammen, dass man sagen kann, ich sing mal endlich so Lieblingslieder, die thematisch jetzt nicht irgendwas, also beim 20er-Jahre-Programm, was ich davor rausgebracht habe, konnte ich Mr. Ackley nicht singen, also habe ich gesagt, ja, aber jetzt. Und dann macht man das eben passend. Da kommt dann der Dramaturg wieder und sagt, auch irgendwie kriege ich das schon hin.
Hold my house, Mr. Ugly. I know how beautiful you are. When you hold me tight, rainbows fill the night. Tell me, are you my lucky star? Play your guitar, mine, Mr. Ugly. Sing to me, never let me go. Winter, spring to me, when you sing to me, you serenade this heart of mine. You don't scare me, no, just to look at you.
Jofa Nelson und seine Version von Mr. Ugly aus dem neuen Programm Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. Wenn dir heute jemand begegnen würde, der so wie du damals zu Erdbeermund-Zeiten 20 Jahre alt ist und sagt, genau das will ich machen, das soll mein Beruf sein, das ist meine Berufung, welchen Rat würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Schlimmerweise denselben, den meine sämtlichen Verwandten gesagt haben, um Gottes Willen nicht brotlose Kurz. Und da muss ich selber immer lachen und weiß natürlich, wenn jemand wirklich dafür brennt, und das ist die Voraussetzung, ich finde, das muss immer geprüft werden. Es gibt ganz viele, gab es auch damals, die sagen, oh, ich möchte Popstar werden, ja, das hält nicht, ja. Auch diese ganzen DSDS sage ich, ja, King for a Day, ja, wenn die 3 Minuten singen können, heißt das nicht, dass die eine 2-Stunden-Show, die mich interessiert, auf die Beine stellen. Aber wenn jemand wirklich brennt, verdammt, natürlich soll er das machen, weil das in jedem Beruf, wenn jemand dafür brennt, Banker zu werden und das gut macht, ja, natürlich, ja. Weil das Glück, was man dann empfindet, an dem nahe zu sein, wo das Herz einen hinführt, dann kann nur etwas Gutes dabei rauskommen.
Jofa Nelson, 30 Jahre auf der Bühne. Sein neues Programm Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund hatte in dieser Woche Premiere. Die nächsten Termine sind am 11. Oktober in Wiesbaden im Talhaus, am 20. Oktober in Frankfurt in der Käs und am 6. und 7. November in Bad Nauheim im Sprudelhof.
Oh, Doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, A flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, 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 booty, boom, booty, boom, booty, boom.
Well, goodness gracious me.
Zwei Menschen, die nicht unbedingt in erster Linie fürs Singen bekannt sind, hatten 1960 tatsächlich einen Hit mit Goodness Gracious Me. Der englische Schauspieler Peter Sellers und die italienische Schauspielerin Sophia Loren. Ein einmaliger Ausflug in die Welt der Musik. Ansonsten hat Sophia Loren vor allem ausführlich Filmgeschichte geschrieben. Seit ihrem Durchbruch 1958 mit dem Film Hausboot. Eine der ganz großen Filmdiven, ist jetzt 85 Jahre alt.
Geboren am 20. September 1934 in Rom als uneheliches Kind, zog sie schon bald mit ihrer Mutter nach Pozzuoli in der Nähe von Neapel zu deren Familie. Dort und in Neapel selbst wuchs sie während des Krieges in ärmlichen Verhältnissen auf. Doch ihre alleinerziehende Mutter hatte Größeres mit dem hübschen, grünäugigen Mädchen vor, schickte Sophia schon mit 14 zu Schönheitswettbewerben. Mit Hilfe der ersten Preisgelder zogen Mutter und Tochter zurück nach Rom. Sophia bekam ihre ersten Rollen als Komparsin, sagte italienischen Medien im Rückblick. Ich muss gestehen, meine Mutter war, zumindest auf den ersten Blick, eine aggressive Frau, eine Frau, die machen wollte, die sich aber dann auch gehen ließ. Sie machte nicht immer all das, was sie vorhatte. Ich ähnle meiner Mutter, aber nicht bis ins Letzte. Ich habe die Dinge dann auch umgesetzt und ich habe das erreicht, was ich erreicht habe. Es war ein weiterer Schönheitswettbewerb, der das Leben der jungen Sophia noch einmal verändern sollte. Sie lernte dort den deutlich älteren Filmproduzenten Carlo Ponti kennen. Er nahm sie unter Vertrag. Aus Sophia Villani Ciccolone wurde Sophia Loren und Carlo Ponti der Mann ihres Lebens. Ich habe das Gefühl, ich bin mit Carlo geboren und war gleich mit ihm verheiratet. Ich habe ihn mit 15 Jahren kennengelernt, denken Sie bloß. Sophia Loren spielte an der Seite von Marcello Mastroianni, Marlon Brando und Clark Gable. Sie wirkte in Charlie Chaplins letztem Film mit und räumte Preise ab. Für ihren ersten Bambi bedankte sich die Loren in der Karlsruher Schwarzwaldhalle sogar auf Deutsch.
Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Bambi.
Und für ihre Rolle in dem Kriegsdrama Und dennoch leben sie bekam Sophia Loren 1960 den Oscar. 1991 folgte ein weiterer für ihr Lebenswerk. In den 80ern und 90ern wurde es etwas ruhiger um sie. Hauptsächlich spielte sie in Fernsehfilmen. Wegen Steuerhinterziehung musste sie ein paar Tage im Gefängnis verbringen, wurde aber später rehabilitiert. Die große, oft tief dekoltierte Diva, die noch mit über 70 Aktfotos für den Pirelli-Kalender machte, wurde auch zur Mamma Nazionale der Italiener. In einem Interview mit dem italienischen Sender Rai vor einigen Jahren sagte sie: Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand. Ich habe mein ganzes Leben unglaublich viel gearbeitet. Ich habe das gemacht, was mir gefiel. Ich habe Filme gemacht. Seit ich ein Kind war, habe ich den Film geliebt. Ich habe viel erreicht und ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Wirklich zufrieden. Mehr hätte ich nicht tun können.
Aus Rom unsere Korrespondentin Lisa Weiß zum 85. Geburtstag von Sophia Loren. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen hessischen Kulturpreis. Dotiert mit 45.000 Euro ist das der höchst dotierte Kulturpreis der Bundesrepublik Deutschland. Diesmal verleiht ihn der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier den beiden Frankfurter Architekten Andrea Wandel und Wolfgang Lorch.
Ihr Entwurf für die neue Dresdner Synagoge machte sie 2001 international bekannt. Das Architekturbüro Wandel, Höfer und Lorch bekam den Zuschlag und baute am Dresdner Elbufer eine Synagoge und ein Gemeindezentrum. Zwei große, gegenüberliegende, aufragende Kuben aus gefärbtem Beton mit Sandsteincharakter. Seitdem werden Wolfgang Lorch und Andrea Wandel weltweit eingeladen, um über Erinnerungsarchitektur zu sprechen.
It's my pleasure to introduce Wolfgang Lorch, sitting over here, from the firm of Wandel Lorch Architekten, based in Saarbrücken and Frankfurt.
Wie funktioniert so eine Erinnerungsarchitektur? Diese Frage stellen sich Stadtplaner in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ständig. Die Frankfurter Architekten Wolfgang Lorch und Andrea Wandel finden Antworten. Sie haben sich auf Sakralbauten und Gedenkstätten spezialisiert und versuchen, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden. Denn gerade bei Synagogen steht mehr auf dem Spiel als ein funktionales Gebäude, so Wolfgang Lorch. Sein Büro erhielt für das Jüdische Zentrum München 2008 den Deutschen Städtebaupreis.
Ich glaube, bezogen auf Synagogen ist es in Deutschland eine ganz andere Frage, sondern da ist es eher die Frage der Politik der Zeichen. Da ist eine Sichtbarwerdung einer Synagoge in der Mitte einer Stadt, wie zum Beispiel in München, ist erstmal mindestens so sehr ein politisches Zeichen wie ein religiöses Zeichen des Selbstverständnisses, dass man da wieder sichtbar wird.
Wolfgang Lorch und Andrea Wandel lassen mit ihren Entwürfen starke landschaftliche Kontraste entstehen. Sie schaffen eine fast schon poetische Spannung zwischen dem Äußeren und dem Inneren ihrer Gebäude und bringen so die Vergangenheit in die Gegenwart. Im Herzen Frankfurts haben sie schon 1996 durch die Gedenkstätte am Neuen Börneplatz einen Ort der Erinnerungskultur geschaffen. Der Fries auf der Außenmauer des alten jüdischen Friedhofs würdigt mit knapp 12.000 Gedenkblöcken die Opfer der Shoah aus Frankfurt individuell. Ein Mahnmal für die Zerstörung jüdischen Lebens in der Stadt. Und eine Arbeit, die Kontroversen erzeugt, sagt Wolfgang Lorch. Große Kontroversen, denn manche wollen die dunkle deutsche Vergangenheit am liebsten ruhen lassen.
Es gibt Kreise, die das ein für alle Mal abschließen wollen, ob mit Denkmal oder ohne, und sagen, das liegt zwei Generationen zurück und es ist abgeschlossen, und das ist es eben nicht abgeschlossen, und Denkauseinandersetzung damit ist auch ist einfach, man kann da einfach keinen Schlussstrich ziehen.
Ein Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit? Mit ihren Entwürfen legen Lorch und Wandel für viele die Finger in die Wunde. Dafür nun wurden sie mit dem Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet. Denn gerade in einer Zeit, in der immer weniger Zeitzeugen von den Gräueltaten der Nationalsozialisten und den jüdischen Schicksalen aus eigener bitterer Erfahrung berichten können, ist es wichtig, die Erinnerung wachzuhalten. Mit diesen Worten wird der hessische Ministerpräsident den beiden renommierten Architekten den mit 45.000 Euro dotierten Kulturpreis des Landes Hessen überreichen. Eine große und wichtige Auszeichnung für besondere Leistungen in Kunst, Wissenschaft und Kulturvermittlung.
Jan Tussing über die beiden Frankfurter Architekten Andrea Wandel und Wolfgang Lorch, die diesjährigen Preisträger des Hessischen Kulturpreises. Ein Grund zum Feiern für das ganze Land ist in diesem Herbst der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr viele neue Bücher, die sich mit den Wendejahren beschäftigen. Dazu gehört auch der Roman »Das letzte rote Jahr« von Susanne Gregor. Die Autorin wurde 1981 geboren, noch jenseits des Eisernen Vorhangs in der heutigen Slowakei, und sie kam als Kind nach Österreich, wo sie bis heute lebt.
HR Info. Der Büchercheck.
Der Roman beginnt im Frühjahr 1989. Im Mittelpunkt drei 14-jährige Mädchen, die Erzählerin Misha und ihre Freundin Rita und Slauka. Sie sind zusammen aufgewachsen in einem Mietshaus im slowakischen Žilina, das zu jener Zeit zur sozialistischen Tschechoslowakei gehörte. Das letzte rote Jahr ist das letzte Jahr im Sozialismus und das letzte Jahr der Kindheit von Misha, Rita und Slauka.
Wie es geschrieben ist.
Raffiniert verschränkt Autorin Susanne Gregor in das letzte rote Jahr Politisches und Privates. So wie Selbstverständnis und Gewissheiten im sozialistischen Staat zu bröckeln beginnen, so gerät auch die noch eben heile Welt der Mädchen aus den Fugen. Es zeigen sich erste Risse in der Freundschaft der Mädchen. Auf einmal spielt es eine Rolle, ob Rita schon Busen hat, Slauka nur für die Turnmeisterschaften trainiert und Misha zu ihren Büchern flüchtet.
Es war Mai 1989. Das Schuljahr fast vorbei. Ich war 14 Jahre alt, Pionierin bei der sozialistischen Jugend und hätte mich um die von Rita beschworene Vergänglichkeit nicht weniger scheren können. Ich hatte noch nie etwas enden sehen, keine Ehe, kein Menschenleben, noch nicht einmal die Lebensdauer eines Gerätes, eines Kassettenspielers oder Mixers. Alles, was ich kannte, waren Anfänge. Einer davon war ausgerechnet am Vortag in mein Leben eingebrochen, als ich in der Schule zur Toilette gegangen und etwas Blut am Toilettenpapier zurückgeblieben war.
Susanne Gregor verleiht ihrer Erzählerin Misha den Tonfall einer frühreifen Jugendlichen. Ein bisschen atemlos kommen die Sätze daher, ohne Punkt und Komma. Scheinbar unsortiert, ohne jegliche moralische Wertung, lässt sie die Geschehnisse von damals Revue passieren. Die heiklen Diskussionen der Eltern über die sozialistische Mängelwirtschaft, die Schwärmerei der Freundin für den Geschichtslehrer, die Besuche des Parteisekretärs bei ihrem Vater zu Hause, die Rebellion und Flucht ihres Bruders nach Ungarn, das gerade die Grenze geöffnet hat. Jedes Detail, jede Äußerlichkeit wird dabei mit in den Blick genommen. Die Frisuren der Mütter, die nach Westmodellen geschneiderten Klamotten, die in jeder Wohnung gleiche Einrichtung der Kinderzimmer. Alltag und Szenerie einer Jugend im Sozialismus werden anschaulich und lebendig.
Wie es gefällt.
Ich habe das letzte rote Jahr gern und mit wachsender Spannung gelesen. Susanne Gregor hat in ihrem Roman die sich zuspitzende Lage im Sommer 1989 an den Grenzen zu Ungarn und der Tschechoslowakei wirkungsvoll mit der Geschichte der Romanfamilien verknüpft. Ein Entwicklungsroman, der ohne ostalgische Verklärung deutlich macht, wie viel komplizierter das Erwachsenwerden in dieser Zeit war. Aus meiner Sicht ein Roman, der dazu beiträgt, die immer noch zu spürenden Grenzen zwischen Ost- und Westbiografien zu überbrücken.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Hadwiga Fertsch-Röwer über den Roman »Das letzte rote Jahr« von Susanne Gregor. Erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt und zu haben für 22 Euro. Das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.